Wir haben eben zu Beginn des Gottesdienstes uns schon daran erinnern lassen und wir werden ja auch durch die Medien die ganze Zeit daran erinnert, an diese 10 Jahre, die dieser sogenannte 11. September hinter uns liegt. Ein Tag, ein Ereignis in dieser Welt, der diese Welt sicher verändert hat. Das merken wir an vielen Stellen. Das ist unser Denken, das ist manches an der Beziehung vieler Völker und Kulturen untereinander verändert hat, dass manches dadurch problematischer geworden ist, der Kampf gegen den Terrorismus und so manche Frage, die damit zusammenhängt. Schuld und Verantwortung, vielleicht können wir unter diesem Stichwort, unter diesen Stichpunkten darüber nachdenken. Solche Ereignisse, solche außergewöhnlichen Ereignisse, die manchmal diese Welt erschüttern. Ich denke, da fällt uns vieles andere auch ein in gleicher Weise, was so unvorhersehbar ist und was so ja, dramatische Folgen auf das Leben von Menschen haben kann. Und da müssen wir jetzt nicht nur an die große Politik denken, die das sicherlich verändert hat, manches, was sich dadurch bewegt hat. Auch im Kleinen ist eigentlich der falsche Ausdruck, aber wenn man an die vielen Tausenden von Einzelschicksalen denkt, die damit verknüpft sind, wo Einschnitte in Familien stattgefunden haben, wo es einfach drastische Veränderungen gegeben hat. Schuldfrage, wer trägt Verantwortung? Die Frage nach dem Warum, so auf die Entfernung, ja, kann man das vielleicht noch irgendwie versuchen, gelassen zu sehen, wenn man mittendrin steckt, ist es sehr, sehr schwierig. Warum wir, warum der Verwandte, der Freund, den ich habe, den das getroffen hat? Ich glaube, dass da stecken viele Fragen, viele Emotionen, viele Probleme dahinter. Und wenn man das so verfolgt, auch in den Medien oder mit Berichten, die immer wieder kommen, die Welt und schon gar nicht die Familien, die es betroffen hat, haben dieses Ereignis bis heute letztlich nicht verdaut und nicht verstanden und nicht verarbeitet. Es ist eine offene Wunde, die letztlich die ganze Welt irgendwie nach wie vor offenbar betrifft. Ich möchte einen Text aus dem Neuen Testament uns vorlesen, wo es auch um diese Frage nach Schuld und Verantwortung vielleicht geht. Jesus beleuchtet etwas aus einem anderen Blickwinkel, aber ich denke, es geht in diese Richtung. Umkehren oder umkommen, ist es in einer neueren Übersetzung überschrieben, Lukas 13, die ersten Verse lese ich vor. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turmes von Siloa den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das ist das Pferd vielleicht von der anderen Seite aufgezäumt, ein ähnliches Ereignis, andersherum dargestellt, zwei unterschiedliche Aspekte, wo es aber trotzdem auch um diese Fragen von Schuld und Verantwortung in einem einschneidenden Erlebnis geht. Das erste Beispiel, was Petrus hier erwähnt, das ist eher so ein bisschen politischer Natur, die Galiläer, die dort offensichtlich in Jerusalem, man nimmt an, bei einem größeren Fest, das steht jetzt gar nicht so genau hier, man weiß da aus den Geschichtsbüchern eigentlich auch nichts darüber, die Galiläer, die offensichtlich bei einem größeren Fest in Jerusalem gewesen sind und der Pilatus, den wir ja aus anderen Zusammenhängen in der Bibel schon kennen, der Pilatus hat diese Gelegenheit genutzt oder es hat vielleicht einen Aufruhr in irgendeiner Weise gegeben und es kam zu einer kämpferischen Auseinandersetzung, dass diese Galiläer beim Bringen ihrer Opfer von der römischen Besatzungsmacht getötet worden sind. die Galiläer, die dafür so ein bisschen bekannt waren, auch die Kirchengeschichte oder die Geschichtsschreiber der damaligen Zeit bestätigen ihnen das, dass sie kriegerisch sind, dass sie mutige Leute sind, also dass Feigheit bei ihnen nicht gefunden wird und dass sie auch siegreich kämpfen können. Also es waren offensichtlich Leute, die sich nicht alles haben gefallen lassen, aber in diesem Moment waren sie die Unterlegenen. Und Jesus greift dieses Beispiel hier auf. Der Präfekt, der Pilatus, der Judäa unter sich hat, ein antijüdischer Mann, provozierend, manchmal selbstsüchtig, so wird er geschildert, auch in außerbiblischen Quellen, der hier einfach das Heft in die Hand nimmt und diese Auseinandersetzung gewaltsam beendet. Da kann man sich manche Frage stellen, wer hat da jetzt recht gehabt und warum ist das so gewesen und hin und her. Jesus beleuchtet es unter dieser Fragestellung, haben diese Galiläer, haben diese Männer, die dort umgekommen sind, mehr gesündigt als andere? Eine Fragestellung, die uns vielleicht so aus unserer heutigen Perspektive zunächst mal verwundert. Ich weiß nicht, so würde ich wahrscheinlich gar nicht unbedingt denken in so einem Moment, aber ein Gedanke, der offensichtlich auch gedacht wurde und Menschen in den Sinn kommt. Haben sie mehr gesündigt? Waren sie schlimmer dran als andere? Und Jesus sagt, da kommen wir dann auch drauf, nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Ein sehr hartes Wort. Dieses politische Beispiel, wo wir einfach dran merken, da, wo Jesus in diesen Fragen herausgefordert wird, dass er sich da sehr zurücknimmt und dass er auf keiner Seite eigentlich Partei ergreift. Und das andere Beispiel, was hier genannt wird, das ist dieser Turm von Siloa, wo 18 Menschen umgekommen sind, weil dieser Turm einstürzte. Auch da kennen wir keine größeren, keine näheren Zusammenhänge. Aber auch hier diese Fragestellung, haben diese Menschen, die da umgekommen sind, war das sowas wie Gericht Gottes, haben die mehr gesündigt als alle anderen, dass ausgerechnet sie das getroffen hat, dass ausgerechnet sie da beteiligt waren und Opfer geworden sind, wenn sowas passiert, da kann man ja schon diese Warum-Fragen stellen, was soll das, was macht das für einen Sinn, wieso muss das passieren und solche Fragen diskutieren wir Menschen ja unendlich gerne bis zum Letzten, ohne dann letztlich doch wieder eine Antwort darauf zu finden. Warum passiert das alles? Warum passiert so ein schreckliches Erdbeben in Japan und dann der Tsunami und dann noch diese Atomkatastrophe? Warum muss das sein? Wo ist Gott? Oder ist das ein Gerichtshandeln Gottes? Oder wie weit muss man da gehen? Jesus sagt hier, nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, dann. In beiden Fällen, wo offensichtlich Menschen so eine harte Frage gestellt haben. In beiden Fällen die politische Fragestellung und dann auch die, wo es um ja, Schicksalsschläge, um eine natürliche Katastrophe ging. In beiden Fällen sagt Jesus, nein, darum geht es überhaupt nicht. Wer diese Frage so stellt, hat das Problem vielleicht gar nicht wirklich verstanden. Darum geht es nicht, nein. Aber wenn ihr nicht umkehrt, dann kann oder wird es euch ähnlich oder in gleicher Weise passieren? Ich weiß noch, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diesen schrecklichen Chemieunfall in Indien, in Bhopal, ich weiß nicht, in den 80er Jahren ist das irgendwann gewesen. Man weiß bis heute, glaube ich, nicht genau, wie viel Tod es eigentlich gegeben hat, weil nicht klar war, wie viele Menschen da überhaupt in der näheren Umgegend gelebt haben, aber Tausende von Toten, noch unendlich viel mehr, die damals verletzt worden sind. Eine schreckliche Katastrophe und ich weiß das noch, auch weil ich mich selber da so erschrocken habe damals. Es war relativ frisch passiert und dann ein großer Artikel in IDEA, so mit der Überschrift sogar, dass unter den Opfern keine Christen gewesen seien. Und ich muss sagen, da habe ich erstmal wirklich heftig geschluckt und auch die Leserbriefe, die darauf kamen, die haben das deutlich gemacht, dass Christen das so nicht stehen lassen konnten. Und als dann die ganzen Zusammenhänge klar wurden, wurde auch klar, dass das ein völlig aus der Luft gegriffener Gedanke gewesen ist. Aber vielleicht oder offensichtlich denken Christen manchmal so. Das ist ein Gericht Gottes vielleicht gewesen in irgendeiner Weise und Christen darf und kann da ja nichts passieren. Was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Das Leben hat die Erkenntnis dann an der Stelle eingeholt. Darum geht es nicht. Nein, sage ich euch, sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt, wird es euch genauso, wird es euch ähnlich ergehen. Die Frage von Schuld und Verantwortung kann man an vielen Stellen in solchen, bei solchen Ereignissen vielleicht stellen, aber es geht nicht darum, dass Gott als Richter eingreift und dreinschlägt. Ich glaube, Gott möchte uns auch durch solche ganz harten Ereignisse die Chance zur Barmherzigkeit geben. Auch so ein Land wie Japan, das jetzt so schwer gebeutelt worden ist, eigentlich ein reiches Land, hat in dieser Zeit des Leids Hilfe erfahren von außen. Sie haben Hilfe bekommen in praktischer Art und Weise durch Geld. Solche Ereignisse sind die Chance für die Menschen und besonders für die Christen, Barmherzigkeit in irgendeiner Weise zu üben, zu zeigen und diese zu leben. Es geht nicht darum, hier irgendwie ein schuldhaftes Verhalten aufzudecken oder zu bestrafen. Es geht darum, Gelegenheiten der Barmherzigkeit dann zu nutzen. Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt. Diese Härte, mit der Jesus hier auf diese Fragestellung reagiert, ich habe so den Eindruck, vermute ich jetzt, aber irgendwie erscheint es mir so, dass er sich über diese Fragestellungen auch ärgert, dass ihm das zuwider ist, wie Menschen so hart denken können, dass diese Frage so hart vor ihn gebracht wird. Nein, so ist es nicht. Und ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Gedanke, den wir uns da auch einfach vor Augen halten dürfen, wenn es um die Schuldhaftigkeit von Menschen geht. Vielleicht machen wir manchmal einfach den Fehler, dass wir versuchen, da aufzuwiegen, viel und wenig und mehr und ganz viel. Wir sind vor Gott Sünder, geliebte Sünder. Jeder so, wie er ist, jeder mit seinem Problem, mit seinem Päckchen, was er da trägt. So stehen wir vor Gott. Und ich glaube, so sieht uns Gott. Er möchte uns da nicht diese Schuld unter die Nase reiben, sondern er möchte uns ja helfen, auf ihn zuzugehen. Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, dann. Ich glaube, auch solche fürchterlichen Ereignisse sind letztlich immer wieder ein Zeichen dafür, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass diese Welt alles andere als perfekt ist, so wie sie mal gedacht war, ist sie heute nicht mehr. Wir leben in einer Welt, wo es Not gibt, in einer Welt, wo Sünde herrscht, in einer Welt, wo Menschen dramatische Fehler machen und wo Probleme entstehen durch diese Fehler. Solche Dinge werden uns aufgezeigt und vor Augen gehalten, auch durch solch dramatische Ereignisse, auf die keiner letztlich eine Antwort hat. Und unser Trost, den wir uns dann versuchen, gegenseitig zu sagen, ist vielleicht auch manchmal nur Stückwerk, weil wir es letztlich nicht verstehen können, warum Dinge so passieren. Aber eines macht Jesus durch diese Aussage, durch diese deutliche Aussage einfach uns klar, kehrt um. Das ist die Zielsetzung, die er im Endeffekt hat, die Anwendung auf solche dramatischen Ereignisse, die geschehen können. Darum geht es. Lasst euch das vor Augen stellen, dass es darum geht, umzukehren und bei Gott anzukommen. Wir leben in dieser Welt und solche Ereignisse passieren. Krankheit und auch Tod ist Teil unseres Lebens, ob uns das gefällt oder nicht. Da können wir nicht raus, da stecken wir drin. Aber Jesus bietet uns an dieser Stelle seine Hand. Kehrt um und greift meine Hand und gestaltet euer Leben mit meiner Kraft neu. Ich glaube, das ist die große Chance und das große Angebot, was er uns hier macht. Wir alle sind da mehr oder weniger schuldig, wir alle sind da mehr oder weniger ja, vor ihm in einer Bringschuld, die wir letztlich gar nicht einlösen können. Wir alle sind angewiesen auf seine Hilfe, auf seine Vergebung, dass er uns einfach seine Barmherzigkeit schenkt. Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, dann. Das ist die große, aber einfache Konsequenz auch dieser Texte, diese Ja-Nein-Entscheidung, die wir treffen können. Dieses Leben mit all seinen Nöten, die manchmal da sein können, um mit diesem Problem mit oder ohne Christus zu leben. Diese großen Nöte des Lebens mit oder ohne Christus zu ertragen und zu durchleben und zu bewältigen. Kehrt um und schlagt ein in die Hand, die uns Christus reicht. Das ist das Angebot, was er uns macht. Und ich glaube, das ist so auch diese Verantwortung, die er uns auch durch solche Texte vor Augen legt. Er sagt es uns in seinem Wort klar, das Angebot ist klar, da ist Vergebung, da ist Hilfe bei ihm und wir dürfen einschlagen. Und ich glaube, wir haben manchmal vielleicht auch Schwierigkeiten, unsere Schuld einzugestehen und wahrzunehmen. Und ja, niemand möchte schuldig sein und manchmal macht man sich ein schweres Gewissen deswegen. Ich finde es erleichternd zu wissen, dass Christus uns durch und durch kennt, dass wir ihm da nichts vormachen brauchen, dass er das genau weiß. Und ich glaube, im Gegensatz zu uns erwartet er gar nicht, dass wir schuldlos sind und dass wir unser Leben perfekt leben, einfach weil er uns kennt. Und weil er unsere Not, in der wir stecken, kennt. Er möchte von ganzem Herzen uns vergeben und uns segnen und von ganzem Herzen, dass wir unser Leben mit ihm leben. Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr diese Hand nicht annehmt. Das ist die Möglichkeit, das ist die Alternative, die wir haben, unser Leben auf diese Weise mit ihm zu leben. Und ich finde das ja eine sehr schöne Alternative, das zu wissen, dass Gott da ist. Trotzdem ist das Leben nicht immer einfach, trotzdem hat man Not, trotzdem muss man Probleme unter die Füße kriegen und manchmal schafft man es vielleicht gar nicht wirklich. Aber zu wissen, dass hinter allem, dass über allem Christus steht, dass wir nie tiefer fallen als in seine Hand und dass wir in seiner Hand immer geborgen sind. Ich denke, das ist ein Trost bei manchen Fragen, die in unserem Leben vielleicht auch unbeantwortet bleiben. Kehrt um, schlagt ein in die Hand, die Christus uns reicht und wir werden Gesegnete sein durch ihn. Amen. Ja, lass uns eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Vielleicht auch im Blick auf den Tag, den wir heute ja, mehr oder weniger bewusst, wahrscheinlich auch weniger bewusst erleben. Aber ich denke, dass wir auch im Gebet diese Welt mit ihren Nöten in den Blick nehmen. Auch das, was der 11. September in dieser Welt verändert und angerichtet hat und wo Unfrieden durch diesen Tag oder durch das, was geschehen ist, entstanden ist. Lass uns das vor Gott bringen und ihn um seine Hilfe da bitten. Ja, lasst uns beten miteinander.